Halleluja. Jeder, der den Namen vom Herrn anruft, wird gerettet werden. Und wenn die Bibel von Rettung redet, dann meint sie Rettung. Dann meint sie Rettung aus aller Not, aus aller Bedrängnis. Aus jedem kleinen und grossen Problem in deinem Leben. Und hast du gewusst, dass es für Gott kein Problem gibt, das zu klein ist für ihn? Hast du gewusst, dass Gott ein Gott ist, wo es kein Problem gibt, das zu gross ist für ihn? Mit anderen Worten, du darfst jederzeit, immer, mit allem zu Jesus Christus kommen. Und mich freut es mega, dass ihr heute alle da seid. Sogar die Österreicher. Das finde ich extrem cool. Ich kenne auch coole Geschichten von Österreich. Zwei Freunde von mir sind in die Ferien gegangen. Die eine ist etwa 74. Und der andere ist ein junger Typ, der ist da. Und sie sind fischen gegangen. Und dann nachher haben sie das Evangelium vier Österreicher verkündet und haben gerade vier getauft. Das ist extrem, oder? Und dann, oh ja, ihr dürft schon klatschen. Also, nicht so stürmisch, ey. Seid ein bisschen zurückhaltender, hey. Ich brauche ein bisschen mehr Ruhe heute. Und dann habe ich so gedacht, das ist ja extrem, das ist ein Riesenerlebnis. Haben ihr ein Foto gemacht? Nein. Das war für sie gar nicht so wichtig. Hauptsächlich ist, dass Menschen gerettet worden sind. Mega cool. Wir haben heute Teenagers unter uns. Das finde ich eben auch extrem cool, dass unsere Kirche auch reicher wird an Teenagers. Ich sage jetzt nicht aufstehen, ich weiss, ich will nicht gerne aufstehen. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr. Ich überlasse es euch, oder? Dann habt ihr einen Applaus, wenn ihr aufsteht. Ah, schau, jetzt, ja! Wow! Schon vier! Sehr cool! Danke, geniessen Sie, danke vielmals. Das ist der Hammer. Ja, wir sagen das bewusst, weil es ist unsere Strategie, dass wir unsere Teenagers, so wenn sie 11, 12 werden, dass wir sie möglichst bald möchten eigentlich integrieren, so ein bisschen in die Celebration, die wir da vorne feiern. Weil die Kids haben ja Celebration, denen geht es ja ab, dort hinten, heute auch wieder. Freue mich schon. Und lernen Sie doch kennen, gehen auf sie zu. Sie haben interessante Geschichten zu erzählen. So ein Teenager-Leben ist wirklich spannend, finde ich als Vater. Sehen wir schon sehr genügsam. Und wir wohnen ja in Kaltbrunn. Kaltbrunn. Du merkst, die Einheimischen sagen Kaltbrunn und die Ausländer sagen Kaltbrunn. Also ich wohne in Kaltbrunn mit Anita, meiner lieben Familie, zusammen. Und wir sind ja eine Energiestadt. Haben wir manchmal auch schon gesehen, beim Ortsschild steht eine Energiestadt. Damals. Und Energiestädte, die sind wirklich genügsam. Die schauen wirklich, dass sie nicht zu viel CO2 produzieren. Und jetzt hat es bei uns in Kaltbrunn eine Debatte gegeben, in den letzten Tagen, weil es ist ja so brutal heiss war. Habt ihr auch gehabt, oder? Habt ihr auch so warm gehabt? Und wir wissen, dass eine Kuh etwa gleich viel CO2 ausstößt wie ein Kleinwagen. Wir haben entschieden in Kaltbrunn, dass bei uns im Sommer die Kühe nur an den ungeraden Tagen aus dem Stall rausgehen. Okay, 1. April. Am Alex war es besser. Ich bin als total beliebtes Opfer. Ich bin heute sicher schon 4-5 Mal reingefallen. Ich bin so leichtgläubig. Ist aber auch gut für den Gläubigen, eigentlich. Wenn es genau nimmt. Wir sind in der Serie Philipperbrief. Und das Coole bei dieser Serie ist, dass wir an Themen vorbeifahren. Ich stelle mir das vor wie einen Zug mit verschiedenen Haltestellen, wo man vielleicht gar nicht auf die Idee kommt, darüber zu reden. Und heute ist das Thema sei genügsam. Und trotzdem habe ich den Eindruck gehabt, beim Gebet schon, im Briefing, obwohl es ein Thema ist, wo, ja, soll ich mal sagen, nichts mit grosser Leidenschaft oder Feuer auf den ersten Moment zu tun hat. Das Ziel von Jesus Christus ist heute, dein Herz neu anzuzünden. Sein Feuer neu in dein Leben hineinzulegen. Und wir wissen ja, dass Gott im Tunnel ist und ein feines Säusle. Und darum kann ich, glaube ich, auch, dass genau so eine Predigt, wie wir sie heute Morgen haben, eben kann dazu beitragen, dass dein Feuer für Jesus Christus, deine Leidenschaft, wieder total neu entbrannt wird. Für das will ich beten. Ich danke dir für dein Feuer, Jesus Christus, wo du gekommen bist. Du hast gesagt, du kommst das Feuer anzünden. Du möchtest, dass das Feuer schon brennt. Halleluja. Vater, ich danke dir jetzt einfach für die hungrigen Herzen, die da sind. Ich danke dir für jeden Mann, für jede Frau, für jedes Kind, für jeden Teenager, der bei uns ist, wo sein Herz weit aufstreckt. Gott, und was uns wirklich am wichtigsten ist, dass du dein Feuer in unsere Seele hineinlegst. Dass wir brennen für dich. Dass wir ein Feuer sind, wo die Flamme automatisch auf dich hinzielt. Dass unser Feuer angezogen wird von dir. Gott, und du kannst das Feuer heute neu anzünden. Und ich bitte dich, dass für jede einzelne Person, dass du heute ein grosses Wunder tust. Und dass wir gross, dass wir verändern, rauslaufen. Wie wir reingekommen sind, dass wir ein grosses Feuer in unserem Herz haben. Amen. Amen. Ich lese euch den Text vor, von heute, Kapitel 4, im Philipperbrief natürlich, ab Vers 10. Paulus schreibt: Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn von Herzen dankbar, dass es euch wieder möglich war, mich finanziell zu unterstützen. Ihr wart zwar immer dazu bereit, aber wurdet in der letzten Zeit durch die ungünstigen Umstände daran gehindert. Ich sage das nicht, um auf meine Not aufmerksam zu machen. Wir glauben damit. Schließlich habe ich gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut und so kann ich mit beidem fertig werden. Ich kann satt sein und hungern, ich kann Mangel haben und Überfluss. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Trotzdem war es sehr freundlich von euch, mir in meiner Notlage zu helfen. Ihr wisst ja, dass ich mich von keiner anderen Gemeinde als von euch Philippern habe unterstützen lassen. Gleich von Anfang an, als ich von Mazedonien weiterzog, um die rettende Botschaft zu verkünden, wart ihr die einzigen, von denen ich als Gegenleistung für meinen Dienst Geld annahm. Ihr habt schon an meinem Lebensunterhalt gedacht, als ich in Thessalonich war, und danach habt ihr mir mehrmals geholfen. Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Wir gehen gerade zum ersten Punkt. Die erste Überschrift. Ganz grundsätzlich, der Paulus bedankt sich bei den Philippern für finanzielle Unterstützung. Also geht es heute um Geld, aber wir sehen, in diesen Versen geht es nicht nur um Geld. Es geht um Genügsamkeit. Weil der Paulus sagt wortwörtlich: Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Es geht schlussendlich darum, dass du mit dem, was du hast, zufrieden bist. Das ist die Botschaft von heute Morgen. Glücklich sind nicht die Menschen, die alles haben, was sie sich wünschen. Sondern glücklich sind die Menschen, die zufrieden sind mit dem, was sie haben. Zu welcher Kategorie gehörst du? Bist du ein Mensch, der noch viele, viele Wünsche offen hat und sagt, wenn ich denn das erreicht habe, wenn das in meinem Leben passiert ist, wenn ich das bekommen habe oder wenn mir das gelungen ist, dann kann ich durchschnaufen. Dann bin ich glücklich. Oder bist du eher ein Mensch, der sagt, wow, ich muss auf mein Leben schauen und ich sehe, so vieles stimmt. So vieles ist richtig und so vieles ist da. Das sind zwei ganz unterschiedliche Lebenseinstellungen. Wir sind darauf getrimmt, dass wir Glück daran anbinden, wie viel das wir haben. Ob unsere Wünsche abgedeckt sind oder nicht. Und das macht dann uns glücklich. So wird es uns auch in der Werbung gesagt, etc. etc. Aber liebe Leute, jeder von uns weiss, dass es eben gar nicht stimmen kann. Weil die Leute, die ja alles haben, die sich jeden Wunsch erfüllen können, die sind durchaus nicht glücklicher wegen dem. Sondern sie sind eigentlich eher noch unglücklicher, weil sie ständig neue Sachen anreissen müssen. Auf der anderen Seite hört man immer wieder Leute, die weit gereist sind, kommen zurück und sagen, hey, jetzt bin ich wieder dort im Slum gewesen oder dort am armen Ort und du glaubst es nicht, wie die Leute gestrahlt haben und wie die zufrieden gewesen sind mit dem, was sie hatten. Also das Materielle ist möglicherweise sogar ein Hindernis, dass du glücklich werden kannst. Es könnte sein, dass dein Wunsch nach H und nach Sie ein Hindernis ist, dass du nicht genau ganz glücklich bist. Weil es gibt immer einen, der etwas hat, das du noch nicht hast. Es gibt immer einen, der mehr hat. Ich denke jetzt auch ganz spontan als Materielle einerseits und zweitens zum Beispiel an Beziehungen ein grosses Thema. Jeder von uns möchte gerne Freunde haben, mehr Freunde haben. Jeder von uns möchte vor allem einen Freund fürs Leben haben, eine Freundin fürs Leben haben, sprich einen Ehepartner. Jetzt die anderen haben gesundheitliche Probleme und sagen, mir geht es gut, wenn mir mein Knie nicht mehr wehtun. Andere haben eben, wie gesagt, vielleicht sogar finanzielle Schwierigkeiten, zu wenig Einkommen. Andere haben alle drei Probleme miteinander. Schon nur, wenn ich dir das aufzähle, dann merkst du selber, was du hast und was du nicht hast. Was du kannst sein und was du nicht bist. Was könnte sein und wenn und aber. Kann niemals ein Grund sein, dass du glücklich bist. Einverstanden? Das Glück ist völlig neu mit anders zu suchen. Völlig neu mit anders. Das Glück ist nicht dort zu finden, ob du jetzt einen Ehepartner hast und verliebt bist und wirst mal heiraten. Oder ob du jetzt schuldenfrei bist. Oder ob du jetzt gesund bist. Das Glück liegt ganz einfach darin, ob du deine Augen auf das richtest, was du schon hast. Und du hast eine ganze Menge. Die meisten von euch haben Jesus Christus als besten Freund ins Leben eingeladen. Und somit gehört der ganze Himmel euch. Es ist witzig, weil im Reich Gottes, und das ist ein Punkt, den ich am Schluss vielleicht noch ein bisschen mehr ausführen werde, ich nehme jetzt mal am Anfang, vielleicht kommen wir ja nicht mehr dazu, Selbsttrickli. Das Leben mit Gott ist so ein Abenteuer. So absolut voller Überraschungen und nicht planbar, dass es auch emotional auf und ab geht. Zeig mir einen Charakter in der Bibel, angefangen vom Adam bis zum Johannes, der einfach so gefühlslos, monoton durchs Leben gegangen ist. Hey, die Jungs, die sind einmal auf und einmal runter. Und dann sind sie wieder himmelhoch jauchzen und dann ist wieder ein Rückschlag gekommen. Dann hat Gott wieder eingegriffen. Und wenn du so fühlst, wenn es in deinem Leben auf und runter geht, dann weißt du, möglicherweise ist Gottes Hand im Spiel. Weil wenn du mit Gott lebst, ist es ein Abenteuer. Weil Gott ist einer, der dich herausfordert. Er ist nicht einer, der dich so im Halbschlaf lässt, hindösen und so im Schlafzug in den Himmel fahren. Sondern er gibt dir Prüfungen. Er gibt dir Herausforderungen. Er gibt dir Aufgaben. Und damit du die Aufgaben und die Prüfungen kannst bestehen, die dir noch mehr Autorität, noch mehr Herrlichkeit geben, braucht es deinen ganzen Mensch und du bist involviert. Und das braucht deine ganze Seele, deinen Körper, alles. Und darum haben wir auch Ups und Downs. Und das ist auch okay. Und wichtig ist aber, dass wir, wenn du ein Nachfolger bist von Jesus, dass du dich weder von einem Down zu fest beeinflussen lässt, noch von einem Up. Weil du hast eine höhere Realität in deinem Leben, als wie du dich gerade fühlst. Du hast eine höhere und eine stärkere Realität in deinem Leben, als wie du dich gerade fühlst. Und das ist Jesus Christus. Weil von ihm heisst, er ist von Anfang bis ans Ende immer der gleiche. Er wird sich nie ändern. Du kannst dich jederzeit zu ihm flüchten und du hast wieder eine Balance in deinen Ups und Downs, oder? Also in diesen Ups und Downs, was es einfach gibt, weil das Leben ist ein Abenteuer, hat es eine Konstante, die leicht schräg gegen gut geht, Vater Grad. Das ist Jesus Christus. Ich möchte heute über das Thema Genügsamkeit reden. Und der erste Punkt ist, ein genügsamer Mensch ist immer auch ein Geber. Also einer, der gibt. Einer, der gern gibt. In der Apostelgeschichte heisst es, der Paulus auch wieder, damit wollte ich euch zeigen, wie man arbeiten muss, um den Armen zu helfen und zu erfüllen, was unser Herr selbst gesagt hat. Also, der Paulus sagt, ich möchte euch zeigen, wie man arbeiten sollte, damit den Armen geholfen wird. Weil die Begründung ist, Jesus Christus selber hat gesagt, geh macht glücklicher als nehmen. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Es ist wirklich der Hammer. Ein Geber hat ein erfüllteres Leben als ein Empfänger. Wenn du es mir nicht glaubst, red mit Sozialhilfeempfänger. Red mit arbeitslosen Geldempfänger. und red mit denen, die viel verdienen und einzahlen. Geben macht glücklicher als nehmen. Müssen. Wenn du ein Geber bist und wenn du, und ich sage, jeder von uns kann geben, da auch wieder ein Blick in andere Kulturen. Wir wissen, dass wir Schweizer extrem geizig sind. Wir gehen in andere Länder, wo die Menschen, wir alle haben wahrscheinlich, die meisten von uns haben irgendwo können auf ein kleines Vermögen zurückgreifen. Also wenn eine Zahnarztrechnung kommt, dann klappen wir noch nicht alle zusammen, oder? Gut, die einen sind die Schulden, aber da kann Gott auch wieder helfen. Aber wir sind reich. Unser Problem ist, wir sind nicht auf der Mangelseite, wie der Ex im Briefing richtig gesagt hat, wir sind auf der Überflussseite. Und trotzdem sind wir so stinkegeizig. Wirklich. Gang du in Länder rein, wo die Leute wenig haben, du kommst als absolut reicher Europäer, du kommst in eine Familie rein, wo vielleicht ein Monatseinkommen hat, was du im Tag verdienst, und sie bringen dir das letzte Essen auf den Tisch für dich, um dich zu ehren. Leute, das ist uns verloren gegangen. Wir denken, wir müssen mehr haben. Und der Mammon ist ja eine erwähnte Grösse in der Bibel. Jesus sagt, du kannst nicht Gott und am Mammon zur gleichen Zeit dienen. Der Mammon ist ein Dämon. Und das ist ein aramäisches Wort, wo dahinter steht, ein Geiz, etwas, das immer mehr will. Und das Problem ist, dass der Mammon auslöst, der sagt dir, du hast zu wenig. Und weil du meinst, du hast zu wenig, bist du nicht auf der Geberseite, sondern du willst empfangen, du bist auf der Empfängerseite. Aber der Punkt ist der. Der Punkt, dass du meinst, du hättest zu wenig, das stimmt in keinem Fall. Du hast im Überfluss. Aber du machst dich selber arm, weil du nicht gibst. Verstehst du? Dann hast du zu wenig. Das ist das Problem, ganz grundsätzlich geredet, natürlich nicht zu uns angesprochen, aber grundsätzlich gestreckt. Unsere Kultur ist genau in dieser Falle rein. Wir meinen, wir hätten mehr, wenn wir geizig sind. Wir meinen, wir hätten mehr, wenn wir zurückhalten. Ich habe jetzt nicht. Ich habe zu wenig. Ich muss noch das zahlen. Mein Auto ist abgelegen. Meine Zähne tun mir weh. Ich kann nicht geben. Und du machst dich mausearm damit. Weil geben macht glücklicher als nehmen. Halleluja, wer stimmt überein? Wer will übereinstimmen? Ich schaue nicht. Streckt die Hände in die Luft. Leute, wir müssen das lernen. Wir müssen weit über unsere Schmerzgrenzen rausgeben. Wir müssen geben. Weggeben. Weg. Und empfangen das Glück, wo uns dafür Gott gibt. Das ist ein genügsamer Mensch. Einer, der geben kann. Ich sage nicht, dass ein genügsamer Mensch wenig hat. Aber ein genügsamer Mensch ist frei von sich selber und fängt an, in andere Menschen zu investieren. Zweiter Punkt vom ersten Punkt. Jesus sagt, da, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Und das stimmt wirklich. Gigi Öri, Mäzenin von Basel, die hat ja den Fußballclub wirklich in eine absolut legendäre Phase hineingepumpt. Mit Geld. Pumpt. Aber nicht nur mit Geld. Sie hat ihr ganzes Herz drin investiert. Weil ihr Club war FC Basel. Und logisch, wenn FC Basel mein Club ist, dann butter ich den Kohle rein, damit wir die besten Spieler kaufen können, damit wir die stärksten Mannschaften aufstellen können, damit wir die heikelsten, challengesten Match gewinnen können. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Der Paulus sagt da zu den Philipper, ich finde, das ist jetzt einfach eine Randnotiz von mir. Ich finde Paulus wirklich einen lustigen. Und wir müssen sehen, also der Paulus war der Apostel, crazy Apostel gewesen. Aber es hat noch mehr von denen gegeben. Aber von denen haben wir einfach keine Überlieferungen. Und das gibt es auch heutzutage. Aber der Apostel ist nicht, der Jesus ist, der Paulus ist nicht Jesus. Der Paulus ist ein Apostel. Und er setzt damit recht Druck auf die Leute. Wir müssen mal zum Beispiel den Philemon-Brief lesen. Wer kennt den Philemon-Brief? Ja, also ich hätte zwar schon genug Gründe, um das von dir einfordern, aber so will ich jetzt heute nicht sein. Darum bitte ich dich einfach, dass du das machst. Das ist Paulus. Das ist eine Seite von Paulus. Ich weiß es nicht. Er ist ein Mensch, wie man sieht. Was er aber schreibt, das ist göttlich. Das ist von Jesus Christus inspiriert. Aber da schreibt er immer auch wieder coole Sachen, oder? Immer wenn es um Geld geht, finde ich ihn extrem cool. Und am Schluss sagt er, und das glauben wir eben wieder, also ich glaube ihm alles, aber ich glaube ihm nicht ganz, dass er nicht wollte aufmerksam machen auf seine Not. Ich glaube, er hat ihnen einen Fingerzeig geben. Hey, meine Zelte verkaufen sich momentan nicht so gut, wenn ich hier baue. Auf jeden Fall schreibt er da, dabei geht es mir gar nicht um das Geschenk, sondern um die Frucht, die daraus erwächst. Und das glauben wir eben, 100%. Gott wird euch für eure Liebe und Fürsorge belohnen. Euch fällt vielleicht auf, die City Church schon länger kennen, wir reden selten über Geld. Stimmt's? Habe ich recht? Stimmt. Ich sehe alle nicken mit dem Portemonnaie, schwenken. Und da bin ich auch wirklich extrem froh. Und mir ist am Anfang als junger Pastor ist mir sehr schwierig gefallen, über Geld zu lehren. Und wir haben das immer um Newcomers gemacht. Immer um Newcomers haben wir über Finanzen gelehrt. Und am Anfang ist mir das irgendwie schwer gefallen, weil ich bin in einem Konflikt hinein. Ich habe zwar gewusst, die Bibel redet an über 2000 Bibelstellen über Finanzen und nur knapp etwa 320 über Glauben und Hoffnung. Also Geld ist ein riesen Thema in der Bibel, auch da wieder, oder? Ein riesen Thema. Und ich habe gewusst, und weil ich selber ein Geber bin, wie mich Gott dorthin geführt hat, ich muss die Leute dazu anstiften, anführen, dass sie Geber werden. Damit das Prinzip in Kraft tritt und sie glückliche Menschen sind. Auf der anderen Seite habe ich immer im Hinterkopf gehabt, Kritik an der Kirche geht es ja nur ums Geld. Der Kirche geht es ja nur ums Geld, 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 oder? Das hat mich in einen Konflikt hineingebracht, den ich musste überwinden. Und irgendwann bin ich durch und dann bin ich richtig in eine Freiheit hineingekommen. Zum über Geld reden. Und das machen wir bei uns in der City Church, dass wir so handhaben, wir tun einmal im Newcomers 2 Übungen über Geld lehren. Und dort sagen wir wirklich einfach, was die Bibel sagt. Halten wir uns nicht zurück. Und fordern wir die Leute auf, sind Geber. Gebt euer Geld auch in die lokale Church rein. Gebt einen Zehnten in die City Church rein. Gebt darüber aus und unterstützt Missionare. Passet euren Lebensstil an. Ihr sollt mit dem Einkommen auskommen. Macht einen Budgetplan. Sind grosszügig. Und mein Grund, warum ich das mache und die Leute wirklich über das teachen, ist nicht, damit City Church mehr Geld hat. Wenn Gott der City Church mehr Geld anvertraut, haben wir gute Pläne, wie wir das einsetzen für sein Reich. Aber um das geht es nicht. Es ist fantastisch, wenn eine Kirche liquid ist, flüssig ist und nicht um jeden Stuhl muss kämpfen. Um was es geht, ist, dass ich möchte, dass wir eine Church sind von gesegneten Menschen. Und das Portemonnaie bekehrt sich ja bekanntlich als Letzter im Schweizer. Und wenn sich dein Portemonnaie bekehrt und du fängst an geben, dann nachher weiss ich, wir haben einen wichtigen Teil von unserer Lehre, den wir weitergeben müssen, erfüllt. Wenn ich in dieser Angst bin und nie über Geld rede, weil ich denke, ja, die anderen meinen, die wollen nur das Geld haben, dann beraube ich euch an einem Segen. Und darum auch die Erklärung, warum ich heute die Freiheit habe, so deutlich darüber zu reden. Wenn du ein glücklicher Mensch sein willst, dann kommst du nicht darum herum, dein Portemonnaie aufzumachen, dein Haus aufzumachen, deinen Kühlschrank aufzumachen, deine Agenda aufzumachen, deine alles aufzumachen und alles zu verschenken, was du hast, damit Gott deine leeren Hände wieder neu füllen kann. Weil dort, wo du deine Schätze hast, dort ist dein Herz. Also wenn du in dieser Church bist, dann hoffe ich, dass du auch deine finanziellen Schätze in die City Church investierst. Weil ich weiss genau, wenn du das nicht machst, habe ich dein Herz auch nicht. Weil Du denkst, ja, das ist eine super Sache für mich, um da zu sein. Aber so weit, dass ich dann finanziell mich verantwortlich machen würde. Dass die ihre Miete, Löhne etc. und 250 Bibeln kaufen können, was sie verschenken wollen am Sonntag, am Samstag. So weit geht es dann doch nicht. Und darum, liebe Church, nachdem ich am Anfang jetzt ein bisschen auf Gas gegeben habe, muss ich sagen, ihr seid eine gebende Kirche. Wirklich eine gebende Kirche. Und ich spüre das auch, sage ich jetzt, in dem, dass wenn wir unser Budget veröffentlichen, wenn wir unsere monatlichen Gaben veröffentlichen, Missionare, die wir können unterstützen, Geld, das wir können weggeben können. Ich spüre es auch dort, aber ich spüre es vor allem an eurem Herz. Und für das möchte ich euch Danke sagen. Und die, die das Gehen noch nicht entdeckt haben, ich habe Verständnis dafür, hat bei mir auch einen Moment gebraucht. Freu dich darüber. Fühl dich nicht schlecht, sondern freu dich darüber. Wie der Paulus sagt, freu dich, freu dich, freu dich. Freu dich, weil du kannst es noch entdecken. Du kannst noch glücklicher werden. Dort, wo dein Herz ist, dort, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Ihr wisst, wie schnell Motten und Rost sie zerfressen oder die bestehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich eure Schätze sind, da wird auch euer Herz sein. Der dritte Punkt. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Das finde ich eben auch cool. Stellt euch einfach mal einen fröhlichen Geber vor. Also jetzt sind wir dann wieder die Steuern, oder? Also die Steuererklärung ausfüllen, die, was schon gemacht haben, gut. Die anderen sind wie ich. Man kann ja Verlängerung eingeben. Also ich handhabe es so, ich schaue, dass ich so meistens Steuerrechnung im Voraus kann zahlen, das ist mein Ziel. Aber mit dem Ausfüllen lassen wir dann auch meine Zeit. Und darum hat der Steuerkommissär auch Geduld mit mir, weil er denkt, ja, der hat ja schon gezahlt. Hat ja schon gezahlt. Der Paulus wieder, ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht das Pflichtgefühl. Da haben wir auch wieder das Prinzip. Geh, vergleicht der Paulus wie einer, der geht säen, aber aussät. Ich weiss nicht, ob du es schon mal so angeschaut hast, aber es ist tatsächlich so. Wir werden in zwei Wochen werden wir nochmal über das Thema gehen, reden müssen, dürfen, wegen Paulus, wegen dem Philipperbrief. Vielleicht gehe ich dann ein bisschen deutlicher, genauer auf das ein, eingehender, meine ich. Aber es ist tatsächlich so, geben ist eine Saat. Und jetzt im Zusammenhang mit dem Geben macht glücklicher als Nehmen, ist es auch eine Saat, zum glücklich werden. Aber es ist tatsächlich auch eine finanzielle Saat. Eine Saat, die aufgeht, weil, wenn du Gott etwas gibst, dann wirst du feststellen, dass er es dir wieder zurückgeben wird. In irgendeiner Art und Weise. Und meistens ein X-Faches. Es geht dann noch weiter. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht. Ja, mehr als das. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben. Also, geben ist eine Saat. Du wirst kaum einen finden auf der ganzen Welt, der sein Vermögen eingesetzt hat für das Reich Gottes, der am Schluss hungrig war. Es ist ausgeschlossen, liebe Freunde. Du kannst Gott nicht überbieten. Und wenn du ihm heute dein ganzes Vermögen, und ich meine jetzt nicht aus einer Leichtfertigkeit, ich habe auch schon aus einer Leichtfertigkeit ein Mordstrinkgeld jemandem gegeben, einfach irgendwie gedacht, jetzt, und ich glaube, es war nicht von Gott gewesen. Vielleicht ist es, weiss es nicht. Aber wenn du etwas im Glauben machst, wenn du etwas im Glauben machst, wenn du wirklich aus Gottes Auftrag handelst, nicht, ich meine, leichtfertig dein Geld verschenken, wenn du wirklich aus dem Ruf raus, aufgrund von Jesu Wort, aufgrund vom Wort Gottes, dein Geld einsetzt, wirst du am Schluss ganz sicher nicht zu wenig haben. Das garantiert dein Wort Gottes. Nächster Punkt. Weil ein genügsamer Mensch ist auch ein Empfänger. Gott will dich beschenken. Und ja, gut, jetzt haben wir über Geberqualität geredet, oder? Jetzt reden wir über die Empfängerqualität. Es ist nämlich auch nicht einfach, sich zu beschenken lassen. Also ich kann es recht gut fangen. es ist wirklich nicht einfach, sich zu beschenken lassen. Die Erfahrung hat jeder von uns schon mal gemacht, dass es irgendwie peinlich ist oder sogar, dass Leute das Geschenk gar nicht annehmen wollen. Man redet dann von einem falschen Stolz. Jetzt sind wir aber bei Paulus. Und der Paulus war aber mit Garantie ein Geber. Also der hat nicht noch ein spezielles Bankkonto in der Schweiz. Wo er dann so die überschüssigen Spendeneinnahmen abzweigt hat fürs Alter. Der Paulus hat alles investiert. Und darum ist ihm auch einfach gefallen zu empfangen. Und trotzdem sieht man in dem Text, dass er sogar Schwierigkeiten gehabt hat. Und sogar der Paulus hat Schwierigkeiten gehabt und hat gesagt, schaut Leute, ich habe eigentlich von keiner Gemeinde Geld angenommen, außer von euch. Weil ich habe, genau wieder wegen dem gleichen Argument, ich habe am Schluss von meinem Dienst nicht hören, du hast es ja nur wegen Geld gemacht. Oder? Aber dennoch, ein Geber ist ein Hammerempfänger. Das geht eins in eins. Und ich habe mal ausgerechnet, in einer schwierigen Minute habe ich mal ausgerechnet, habe ich gedacht, das mit dem Zehnten ist eigentlich auch noch krass, oder? Also über den Zehnten kann ich vielleicht in zwei Wochen dann reden. Ist ein Zehnten 10%, in drei Wochen, danke Alex, ist ein Zehnten 10%, oder was ist es jetzt, oder wie, oder ist es alttestamentlich, oder neutestamentlich, oder vorsintflutlich, oder was ist es überhaupt? Aber jetzt, ich zahle einen Zehnten. Da habe ich das mal ein bisschen ausgerechnet, hey. Da dachte ich, hey, jetzt bin ich 40, 21 Jahre gläubig, immer gearbeitet. Crazy, oder? Und ich dachte, hey, da hast du eigentlich noch viel Geld verschenkt, oder? Aber die Gedanken haben sofort aufgehört, weil das war ja nicht alles, das war ja nur der Zehnte. Danita und ich haben viel gegeben, schon. Wir haben viel gegeben, ich weiss, ihr gebt auch viel. Und vielleicht hast du auch mal ausgerechnet. Und von Zeit zu Zeit brauchst du einen, der sagt, nein, du bist nicht crazy. Wenn ich aber die Rechnung eben über das Ganze mache und sage, wo stehe ich heute, wie lebe ich, was hat Gott in mein Leben hineingelegt, dann muss ich sagen, ich hätte das mit keinem Zehnten kaufen können, das Glück, das ich habe, plus sogar einen gewissen materiellen Segen, den Gott in mein Leben hineingelegt hat. Ist der Hammer. Weil Gott will dich beschenken. Und wem würdest du etwas anvertrauen, wenn du gerade viele Ressourcen hast, würdest du das einem anvertrauen, der möglichst bekannt ist, dass er möglichst viel für sich behaltet und schaut, dass er am Ende des Lebens möglichst noch viel hat, was er nicht mehr brauchen kann? Oder würdest du dein Geld, deine Güter jemandem anvertrauen? Du weißt, der hat ein offenes Auge, das Not ist, der lässt sich führen vom Heiligen Geist und das ist eine Art Kanal, der gibt es weiter und der lässt es an den richtigen Ort hinfliessen. Ich weiss, wo du hingehen würdest, die zweite Person. Also, lass uns genau diese Person sein. Ein Wort noch zu geistlichem Dienst und so weiter, Vollzeiterbegriff. Es gibt ja, wie soll ich mal sagen, es gibt ja den Begriff Vollzeiter, oder? Ein Vollzeiter ist einfach einer, der in dem Sinn nicht seinen Lohn von der Wirtschaft bezieht, sondern er ist entweder von einem Werk, von einer Kirche angestellt oder er hat einen Spendenkreis oder Missionare wie jetzt Eschbox. Und es gibt immer wieder Leute, die ein besonderes Herz haben und Gott dienen wollen und eigentlich wollen Vollzeiter sein, die nicht von der Wirtschaft abhängig sein wollen. Und da möchte ich einfach die biblischen Prinzipien mal in Erinnerung rufen. Das betrifft jetzt vielleicht nur ganz wenig, aber vielleicht bist du so jemand und sagst, ich möchte am allerliebsten mein Geld von Gott direkt haben. Auf dem Pult. Dazu ist zu sagen, erstens, das hast du sowieso. Weil wenn Gott dir einen Job gibt, wenn Gott dir ein Einkommen gibt, oder wenn du es, anders gesagt, wenn du ein Einkommen hast, wenn du einen Job hast, ist es immer von Gott. Gott gibt dir ein Einkommen. Dein Geld kommt von Gott, darum gehört es auch Gott. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, der Paulus selber hat geschafft. Er hat geschafft und er betont das mehrmals, wer essen will, soll schaffen. Klammern, sofern er kann, schon klar. Für das haben wir Sozialversicherung in der Schweiz. Wem es möglich ist, das Geld zu erwerben, Geld zu verdienen, der soll das machen. Der soll Geld verdienen. Und auch junge Leute, bin ich wirklich der Meinung, ich gehöre schon nicht mehr dazu. Oder ist das jetzt irgendwie, hat das mit meiner Abänderung zu tun? Ich fühle mich ein bisschen schwach heute. Junge Leute, finde ich, die im vollzeitlichen Dienst gehen wollen, die Gott dienen wollen, sollten unter allen Umständen, wenn es irgendwie möglich ist, ihr Geld selber verdienen. Selber verdienen. Nicht schnell einen Spendenkreis aufbauen, nicht schnell auf eine Anstellung hoffen, nicht schnell Geld von Gott irgendwo her und dann habe ich mehr Zeit für dich, Jesus. Weil ich habe beobachtet, und übrigens, ich habe es selber auch so gemacht, ich habe sogar in der Nacht gearbeitet, auf der Post, damit ich meine Familie durchbringen kann. Zwei Faktoren, die dich weiterbringen, wenn das dein Wunsch ist, als Vollzeiter zu dienen. Erstens mal Segengeber. Gib. Denk nicht, ja, ich komme ja mein Geld schon von Gott über, also muss ich mir ja nicht mehr zurückgeben. Gegenteil. Gib noch mehr. Wir haben unseren Lohn so festgesetzt. Anita und ich hatten ein Kind, eine Wohnung für 700 Franken, der Holstrasse 117. Mit dem Holzboden. Anita hat genau für den Betrag und die Wohnung gebetet. Sie ist dann gekommen. Ich habe das Budget gemacht. 3'500 Franken hat es etwa gekostet. Das Leben für uns als kleine Familie. Und 1700 habe ich verdient. Und was habe ich gemacht? Malachi aufgeschlagen, dort heisst, gebt eine volle Zente in meine Gemeinde rein, also ins Reich Gottes im Tempel, und ihr werdet sehen, ich werde euch Scheune füllen. Also habe ich nicht 170 Franken Zente gegeben, sondern 350 Franken. Weil das war ja mein Ziel, oder? Und Gott hat gesagt, versuch mich. Und es ist immer aufgegangen. Ich habe sogar noch einen Job in der Post gefunden und konnte die Nacht arbeiten gehen. Und das war der Hammer. Und so hat das angefangen. Wenn du weniger Zeit zur Verfügung hast für das Reich Gottes, bist du effizienter. Wenn du zu viel Zeit hast, dann hängst du nur und es produziert nichts. Oder? Darum, wenn du jung bist und willst im vollzeitlichen Dienst gehen, verdiene dein Geld, sei in der Wirtschaft draussen, sei erfolgreich in der Wirtschaft, sei ein guter Arbeitnehmer, verdiene dein Geld, sei ein Zeugen am Arbeitsplatz und du und deine Zeit so bemessen, dass deine 2-3 Tage, weil du einen genügsamen Lebensstil hast, voll Gas für Jesus Christus einsetzt. Tag und Nacht für ihn unterwegs. So wirst du Gott gefallen. Und der Paulus hat es auch so gemacht, er war Zeltmacher. Und dann kommt der Moment, wo dein Dienst ein Wachstum hat und eine Dimension überkommt und dein Dienst eine Ausstrahlung überkommt, wo es einfach nicht mehr vernünftig ist, dass du zur Nacht gehst, jetzt in meinem Fall, auf der Post arbeiten, weil du bringst mehr am Reich Gottes und dein Dienst wächst schneller, dass du deine ganze Kraft reingeben solltest. Das ist nachher der Moment, wo es einen Switch gibt, wo du angestellt wirst von einem Werk oder einer Church, die dich tragen kann, oder einem Freundeskreis, der dich trägt. Dann gibt es einen Switch. Und ich kann einfach aus dem Herz gehen, das einmal euch sagen, wie ich darüber denke. Wir brauchen Vollzeiter, wir brauchen Frauen und Männer, die sich jetzt parat machen, in den nächsten 20 bis 40 Jahren ihre ganze Kraft, ihre ganze Energie, ihre ganze Zeit ins Reich Gottes zu investieren, im Sinne von, dass sie nicht abhängig sind vom Payjob der Wirtschaft. Aber die werden aufbauen, nicht in dem, dass man sagt, das ist jetzt ein Glaubensschritt, ich gehe nicht mehr arbeiten. Das ist kein Glaubensschritt. Der Glaubensschritt ist, du gehst arbeiten, führst Menschen zum Glauben, hast keine Zeit mehr zum Arbeiten und wirst Vollzeiter. Checkt? Die Kunst der Genügsamkeit. Letzter Punkt, gehe ich schnell durch. Lass Gott deine Stärke sein, sagt Paulus. Dabei geht es gar nicht um das Geschenk, sondern um die Frucht, die daraus erwächst. Gott wird euch eure Liebe und Fürsorge belohnen. Eigentlich kann ich nicht das lesen. Er sagt da, ob ich nun viel oder wenig habe, beides ist mir durchaus vertraut und so kann ich mit beidem fertig werden. Ich kann satt sein und hungern, ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Es ist eine Kunst von der Genügsamkeit. Und die Frage, die sich in dem Ihnen stellt, ist die Frage nach der Identität. Nach unserer Identität, nach deiner Identität. Die Frage ist, was gibt dir den Wert? Und wir haben es am Anfang schon besprochen, der Wert in unserer Gesellschaft gibt uns eben, dass wir viel haben, dass wir überall ein Häkchen machen, was die Gesellschaft von uns verlangt. Tolle Frau, tolles Auto, toller Job, Gesundheit, Karriere, sportlich, weiss ich was alles. Das ist eigentlich das, was einen Wert gibt, Erfolg, Reichtum und erfüllte Wünsche. Jetzt beim Paulus im Nachhinein finden wir, er war extrem erfolgreich gewesen. Seine Wünsche sind erfüllt worden. Er war demissionär schlechthin gewesen. Er hat das ganze Mittelmeerraum, ganz damals bekannte Welt mit dem Evangelium durchdrungen und Seelen gerettet, überall, wo er herangekommen ist. Aber wenn du den Paulus gefragt hast, fühlst du dich erfolgreich? Dann hätte er gesagt, hey, alles andere als das. Und dann hat er dir seine Nöte aufgezählt, wo er gerade drin steckt. Aber am Schluss hat er gesagt, aber in Jesus weiss ich werde das Ziel erreichen. Er hat seine Identität in Jesus Christus gehabt. Und darum, und da komme ich jetzt wieder auf den abenteuerlichen Lebensstil zurück, den ich am Anfang gesagt habe. Darum, wenn du deine Identität in Jesus Christus aufbaust und wenn du dich heute entscheidest, es geht mir nicht darum, ob ich materiell erfolgreich bin, ob ich emotional ausgefüllt bin, jetzt, gerade heute, ob ich alles habe, was ich brauche. Wenn du deine Augen auf Jesus Christus richtest und dich auf das verlässt, was er für dich gemacht hat, nämlich, dass er sein Leben für dich hingegeben hat und dass er den Weg frei gemacht hat für dich zum Allerhöchsten, dass er deine Schulden getilgt hat, damit du mit dem Vater Gemeinschaft haben kannst. Damit du der Erbe bist von dem, der das ganze Universum geschaffen hat. Wenn du dich heute entscheidest, deine Identität in dem Sinne zu haben, dann kannst du wieder Paulus sagen, schau, mit viel oder mit wenig, mit beidem kann ich umgehen. Der Paulus sagt nicht, du musst mausarm sein, damit du Gott kannst gefallen. Er sagt auch nicht, du musst extrem reich sein, damit du Gott gefallen kannst. Beide Botschaften gibt es. Beide werden predigt. Er sagt simpel und einfach, du kannst mit beidem umgehen. Es kann sein, dass dich Gott mit Reichtum überhäuft. Und ich wünsche das dir. Aber dann wünsche ich dir natürlich zuallererst, dass du damit umgehen kannst. Es kann sein, dass Gott dich in ein einfach, sehr materiell einfaches Leben hineinführt. Und auch das kann eine totale Erfüllung sein. Aber auch dann wünsche ich dir, dass du mit dem umgehen kannst. Und du wirst damit umgehen können, wenn Jesus Christus deine Identität ist und dein Herr. Und ich bitte die Band auf, für das wollen wir jetzt beten, dass diese Botschaft in deinem Herzen etwas auslöst und alle deine Wünsche, die du berechtigterweise hast, auf Jesus Christus projizierst. Die Frau, die du so gerne hättest, der Mann, den du so gerne hättest, deine Immobilie, die du so gerne hättest, dein Dienst, den du so gerne hättest, dein Job, den du so gerne hättest, deine Gesundheit, die du so gerne hättest, deine Familie, die du so gerne hättest, alles das, was wir gerne hätten, das rühren wir jetzt Jesus Christus hin. Einverstanden? Und wir müssen wirklich auch wissen, was wir wollen. Und für das empfangen wir Gottes Gegenwart. Im Wissen, dass in Gottes Gegenwart alles enthalten ist. Und keiner von uns am Ende des Lebens wird sagen, ich bin zu kurz gekommen. Und durch das wird das Feuer Gottes in deinem Herz heiß brennen. Halleluja. Halleluja. Lass uns zusammen vor Jesus kommen. Du ihm jetzt einfach formulieren, wo deine Wünsche sind, wo vielleicht jetzt nicht erfüllt sind, wo dir auch wehtun. Auch wo Enttäuschungen da sind, wo noch nicht eingetroffen sind, wo du schon lange auf etwas wartest. Der Herr sieht es, er weiß es. Mir kommt der Abraham in den Sinn, der ein riesen Versprechen hatte, er wird einen Sohn haben. Aber der Sohn ist nicht gekommen. Der ist nicht gekommen. Bis an einem Tag, wo seine Sarah schwanger geworden ist. Und dann war die Freude da gewesen. Und im Wort Gottes heisst, der Abraham hat Anerkennung von Gott gefunden, weil er Gott vertraut hat. Nicht wie Sarah, die einen Fehlgriff gemacht hat und Abraham seine Magd gegeben hat. Halleluja. Wir kommen zu dir, Jesus Christus, als ganze Church. Auch die, die heute Morgen nicht da sein können und alle online hören. Wir bringen dir unsere Wünsche an. Oh, wir bringen dir unsere Sehnsüchte an. Sachen, die du uns sogar ins Herz gelegt hast. Sachen, die du uns sogar versprochen hast, die noch nicht da sind. Wir bringen dir alles an, was uns mangelt, was uns fehlt. Und wir legen sie in deine Hände, Jesus. Legen sie zurück. Und sagen, wir haben dich. Halleluja. Wir haben dich, Jesus, und mit dir haben wir alles. Und es irritiert uns nicht, ob wir reich sind, und es irritiert uns nicht, ob wir arm sind. Weil wir haben dich, Jesus. Wir haben Jesus. Du hast Jesus. Lass ihn leben. Lass ihn Raum gewinnen in deinem Leben. Lass ihn aufstehen. Halleluja. Du hast Jesus und mit Jesus hast du alles. Hat Gott dir mit Jesus nicht alles geschenkt? Ich sage im Namen Jesus, dass das Feuer soll brennen. Das Feuer Jesus in unseren Herzen. Danke Gott. Wir sind dankbar für alles, was wir haben. Du hast uns so viel gegeben. Du hast so reich beschenkt. So viele Menschen würden auf den ersten Handschlag tauschen mit uns. Bete dich an. Führ uns in deine Anbetung, Herr. Halleluja. Wir werden jetzt auch PlayStation öffnen. Susi und ihr Team wird da sein. Und alle, die gebetbedürftig sind, die benötigt, krank sind und sagen, sie wollen haben, eine Prophetie wollen haben, eine Heilung brauchen. Wir machen uns eins mit euch. Wenn du dein Leben heute Morgen möchtest Jesus schenken, dann mach's. Halt dich nicht zurück. Ich bete ein Gebet für dich. Jesus, komm du in mein Herz rein. Ich tausche mein altes Leben ein gegen deine Gegenwart. Ich bringe all meine Fehler und all meine Schuld und ich nehme dich in mein Leben auf, Jesus. Danke. Du bist mein neuer Freund, du bist mein Herr. Offenbar du dich mir. Amen. Sind gesegnet weiterhin.